Ja, meine Damen und Herren, wir erleben im Augenblick, wie sich die Gesellschaft in ganz Europa innerhalb weniger Wochen, zum Beispiel durch die augenblickliche Flüchtlingskrise, verändern kann. Vielleicht haben wir immer den Eindruck gehabt, in der Kirche ändert sich nichts. Aber ich habe die beiden Bilder, die Herr Dr. Breuer schon angedeutet habe, extra mitbringen lassen. Das ist das zweite. Ich bitte, das erste einzustellen von der Eröffnung des Konzils am 11. Oktober 1962. Am Ende einer langen Prozession von mehr als 2000 Konzilsvätern in Chormantel und mit weißer Mitra auf dem Kopf wurde Papst Johannes auf der damals noch gebräuchlichen Sedia Gestatoria in einer Gewandung, die es so heute auch nicht mehr gibt, über die Scala Regia, das ist die lange Treppe aus dem Vatikanischen Palast auf die Peterskirche runter, und dann über den Petersplatz in die Peterskirche getragen. Am hinteren Eingang sollen die Träger ihn einmal abgesetzt haben und er soll gesagt haben, ja, bei meinem Gewicht müsst ihr eine Sonderzulage bekommen. Über ihm schwebte ein Baldachin, rechts und links wurden an langen, starken Pfauenfedern getragen. Wir sehen das hier auf dem Bild sehr schön. Der Papst wurde von Nobelgarden des vatikanischen Adels eingerahmt. Vor der Confessio in St. Peter war mehrere Stufen erhöht ein Thronsessel aufgebaut, von dem der gute Papst Johannes die Eröffnungsrede des Zweiten Vatikanischen Konzils vortrug, eines der richtungweisenden päpstlichen Worte des 20. Jahrhunderts für die Zukunft der Kirche. Also die äußere Aufmachung war noch von vergangenen Zeiten, aber dieser Papst, der da drin steckte, der war ein ganz anderer. 50 Jahre und fast exakt auf den Tag, 6 Monate später, trat Papst Benedikt XVI. Von seinem Amt zurück, was in der Geschichte der Kirche freiwillig nur einmal vorher durch Papst Celestin V. 1294 geschehen. Nach einem Konklave, das kaum länger als 24 Stunden dauerte, wurde am 13. März 2013 schon im dritten Wahlgang der argentinische Jesuit und Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, zum Papst gewählt. Als der rangälteste Kardinaldiakon den Namen des Papstes von der Loggia der Peterskirche der Menschenmenge auf dem Petersplatz bekannt gab, war der übliche Beifall verhalten. Wer war dieser Papst? Wer hatte seinen Namen schon je gehört? Als er dann seinen Papstnamen bekannt geben ließ, sah man auf der Loggia unter den Prälaten versteinerte Gesichter. Franziskus, das war eine Programmerklärung, die Befürchtungen aufkam. Die Zeit, bevor der neue Papst selbst auf der Loggia erschien, dauerte ungewöhnlich lange. Der geistliche Fernsehmoderator aus Bayern meinte, Franziskus habe sich nach der Einkleidung zum Gebet zurückgezogen. Was soll ein neuer Papst anders tun, wenn er noch etwas Zeit hat? Nachträglich doch verlautbarte, dass es in der Sakristei neben der Sixtinischen Kapelle zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem neuen Papst und den Zeremoniaren gekommen war, weil Papst Franziskus sich energisch geweigert habe, die barockfürstliche Gewandung mit rotem Samtkragen, Hermelinbesatz und Brokatstola zu tragen. Er erschien nur in weißer Soutane auf der Loggia und grüßte die Menschenmenge mit Buenas Aires, bat sie um ihr Gebet und entließ sie nach einigen menschlichen Worten mit dem Segen und guten Wünschen für die Nacht. Am nächsten Morgen ließ er sich mit einem Mittelklassewagen der vatikanischen Fahrbereitschaft zu seinem römischen Quartier bringen. Da gibt es in Rom einige Priesterquartiere für die Leute, die im Vatikan was zu verhandeln haben. Und wo sie also, je nachdem, wie wohlhabend sie sind, ob da das kirchensteuerreiche Deutschland hintersteckt oder ein armer Bischof aus Argentinien, in der Nähe von Maria Maggiore ist ein solches Haus, da hatte Kardinal Bergoglio aus Buenos Aires immer gewohnt. und da musste er noch seinen Koffer zusammenpacken und seine Schulden bezahlen. Das hat er dann auch selbst getan. Anschließend betete er in Santa Maria Maggiore. Das hat er auch früher, wenn er da gewohnt hatte, wohl häufiger getan. Abends bei der Abschlussmesse des Konklaves in der Sixtina sah man kein bisschen Spitze mehr. Das war ja unter Papst Benedikt üblich geworden, dass also wieder diese unendlichen Spitzen, Geriesel und andere Absurditäten, die ja heute in der Kleidung also nicht mehr gut zu ertragen sind, üblich geworden. Aber der Papst Franziskus schaffte das also ab und schon bei dieser ersten Messe war kein Zentimeter Spitze mehr zu sehen. Er nahm auch nicht für die Predigt auf dem vorgesehenen Thron Platz, sondern er ging wie jeder rheinische Pastor an den Ambo für seine Predigt. Auch bei festlichen Gottesdiensten in St. Peter ist der Thronsessel auf hohen Stufen abgeschafft. Der Papst sitzt auf einem relativ einfachen Sessel und bei der Predigt steht er meistens am Ambo. Bekanntlich hat Papst Franziskus es auch abgelehnt, die päpstlichen Gemächer im apostolischen Palast zu beziehen, aus guten Gründen. Denn in diesem goldenen Käfig hätten ihn nur gefilterte Nachrichten erreicht. Er wohnt in einem Apartment des Gästehauses Santa Marta, direkt, wenn man also zum Vatikanischen Museum geht, steht die Kirche direkt an der Mauer, an der Grenze zwischen Vatikanstaat und Italien. Und da in diesem Gästehaus hat er sein Apartment, das er während des Konklaves gewohnt hat, behalten. Und er nimmt dort im Speisesaal an den Mahlzeiten Platz mit Leuten, die zufällig da vorbeikommen. Also der jüngste Kardinal, der noch jünger ist als unser Kardinal Wölki von Manila, der ist mal gekommen und hat gesagt, Heiliger Vater, darf ich mich zu Ihnen setzen? Und dann sagt, hat er gesagt, dann, ja, heiliger Sohn, dann setz dich mal. Also er ist da ganz unkompliziert. Es stand in den Zeitungen zu lesen, dass er auch mal sehen wollte, wie die übrigen vatikanischen Bediensteten beköstigt werden, dass er sich also mit dem Tablett in der Hand in der Kantine der vatikanischen Bediensteten hat sehen lassen. Vor einer Woche war in der Zeitung zu lesen, er leidet also sehr darunter, dass er nicht mehr wie früher in Buenos Aires auf der Straße spazieren und mal in die Schaufenster gucken kann und mit den Leuten ein Schwätzchen halten kann. Da ist er also irgendwie ausgebüxt und hat sich also neue Brillengläser beschafft, was natürlich sofort eine Pressemeldung wert war. Zu den Sympathien der Menschen weit über die Kirche hinaus flogen diesem Papst Franziskus zu. Selbst die kirchenkritischen Medien berichteten alsbald in freundlichsten Tönen über ihn. Doch bald stellte man fest, diesen menschenfreundlichen Gästen müssten nun aber auch Taten folgen, die das Programm dieses Papstes erkennen lassen. Diese Taten ließen nicht lange auf sich warten. Doch möchte ich daran noch ein bisschen festhalten, sollte man auch diesen veränderten Stil in seiner Bedeutung nicht unterschätzen. In den Wartezimmern der Ärzte und beim Friseur finden wir zwar die Illustrierten, die breit über Hochzeiten in Königshäusern berichten. Das scheint viele Herzen anzurühren und in eine Zauberwelt zu versetzen. Doch die Zeit des barocken und höfischen Gepränges ist im Übrigen vorbei. Die Menschen wollen in ihrem Alltag nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe angesprochen werden. Absolute Autoritäten, Fremdverfügung über das Denken und Verhalten des Menschen stoßen auf breite Ablehnung. So ist der Stil des Umgangs mit Menschen für den Papst und auch für die Kirche allgemein keine Nebensächlichkeit mehr. Neu an Papst Franziskus ist auch der Stil seiner Äußerungen. Gaben seine Vorgänger ihre vorgesehenen Ansprachen, eigene und von Mitarbeitern vorbereitete, vorab an den Vatikanischen Pressesaal, so spricht Papst Franziskus in Predigten frei und auch gelegentlich im Flugzeug vor Journalisten unkontrolliert. Dann hat er so einen Weltjugendtag in Buenos Aires hinter sich und jetzt ist der ganze Druck weg und dann sitzt er da im Flugzeug und dann kommen die Journalisten und fragen ihn aus. Ich glaube, man muss ihm noch raten, dass jedes Wort, das er spricht, von Leuten registriert und in ihrem Sinne ausgelegt und dreimal herumgedreht wird. Also da ist noch ein gewisses Risiko hinter. Was ein Papst sagt, ist eben nie unverbindlich. Es ist nicht immer unfehlbar, wie es in früheren Zeiten war, aber es ist auch nicht unverbindlich. Der Pressesprecher des Vatikans, der Herr Pater Lombardi, steht anschließend vor der schwierigen Aufgabe, zu rekonstruieren und zu vermitteln, was der Papst denn nun wirklich gesagt hat. Wohl vorbereitete und von Franziskus autorisierte Verlautbarungen sind selten, offenbaren dann aber seine Absichten, seine Sicht von der Kirche, die sein Handeln bestimmen. Beispielhaft seien genannt das Interview des Jesuiten Antonio Spadaro von der Civiltà Cattolica mit Papst Franziskus am 19. September 2013, dann das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium vom 24. November 2013 und die Ansprache zum Weihnachtsempfang für die Kardinäle und Mitarbeiter der römischen Kurie am 22. Dezember 2014. Neuerdings, erst einige Wochen alt, ist dazu gekommen, diese erste große Enzyklika Laudato Si über den Umweltschutz und das Armutsgefälle in der Welt. Wenn man diese zentralen Texte zu den regelmäßigen Meldungen über päpstliche Einzelentscheidungen in den Medien hinzunimmt, wird deutlich, dass Papst Franziskus nicht nur die verkrusteten Strukturen der Kurie in Rom aufbrechen will, sondern die Verkündigung des Glaubens in einer pluralistischen Welt, dass er darin den angstfreien und respektvollen Dialog der Kirche mit allen Menschen guten Willens anstrebt. Also die päpstlichen Enzykliken und Entscheidungen waren normalerweise an die Bischöfe, spätestens bei den Priestern hört es auf. Dann fing es langsam an, gelegen, sich auch die Gläubigen mit einzuziehen, das geistliche Fußvolk. Und hier bei Laudato Si steht also doch wahrhaftig bei, ich will jetzt den Titel vorlesen, er wendet sich also an alle Menschen guten Willens, mit denen er ins Gespräch kommen will. Also er behauptet nicht, den Schlüssel für alle Dinge selbst zu haben, wie er ja überhaupt feststellt, dass er nicht für alle Dinge letztverbindlich sich äußern will und dass er nicht auf jedes Wort, was er gesagt hat, festgelegt werden will. Er hat dabei im Blick, dass ihm mit 78 Lebensjahren, bald im November sind es 79, nur noch eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Durch rasch aufeinanderfolgende Konsistorien mit Kardinalserhebungen sichert er ab, dass bei der Wahl seines Nachfolgers das Rad der Geschichte nicht so leicht zurückgedreht werden kann. Also die Kardinäle müssen 2/3 plus 1 bei der Papstwahl haben, sonst kriegen sie wie im Papstpalast in Viterbo das Dach abgedeckt. Nun wird man das also in der Sixtinischen Kapelle wegen der teuren Sanierungskosten der Fresken von Michelangelo, also wird man nicht das Dach abdecken. Aber das ist dann schon schwierig, also ohne eine 2/3 Mehrheit einen Papst zu wählen. Wenn er Glück hat, kommt er noch so weit. Also er hat jetzt im Februar ein Konsistorium gehalten, vorher ist ja im Februar auch schon. Und wie Kardinal Wölk ja von der Domkanzel gesagt hat, hat er vor, jedes Jahr um das Fest Petri Stuhlfeier, das ist Ende Februar, ein weiteres Konsistorium zu halten. Und er greift dabei immer schon auf die in dem Jahr noch 80 Jahre alt werdenden und ausscheidenden Papstwähler, greift er vor. Er hat dieses Jahr die Papstwählerzahl auf 125 erhöht. 120 ist die Höchstzahl. Aber er hat nachgeguckt, in diesem Jahr sind noch ein paar 80 geworden. Damit gleicht sich das wieder aus. Und dabei fällt auf, dass er den Patriarchen von Venedig, immerhin zwei seiner Vorgänger waren Patriarchen von Venedig, den Erzbischof von Genua und sogar den Kardinal von Madrid ausgespart hat. Dafür den Bischof von Tonga und von den Kapverdischen Inseln, also auch im Sinne einer wirklichen Internationalisierung der Kurie, dass er die also zu Kardinälen gemacht hat. Also er hat ganz offensichtlich vor, eine Sperrminorität von 1/3 für die nächste Papstwahl zu sichern, damit also nicht das Rad der Geschichte, wenn er die Augen zugemacht hat, zurückgedreht werden kann. Nun einige Reformansätze von Papst Franziskus, mit denen er das Bild der Kirche zunehmend verändert. Für den Papst ist das Zweite Vatikanische Konzil Orientierungsmaßstab für anstehende Reformen der Kirche. Zu Pater Spadaro in dem eben zitierten Interview hat er gesagt, das Bild der Kirche, das mir gefällt, ist das des Volkes Gottes. Und das Ganze der Gläubigen ist unfehlbar im Glauben. Das Volk Gottes will Hirten und nicht Funktionäre oder Staatskleriker. Die Bischöfe speziell müssen Menschen sein, die geduldig die Schritte Gottes mit seinem Volk unterstützen können, sodass niemand zurückbleibt. Sie müssen die Herde auch begleiten können, die Herde, die weiß, wie man neue Wege geht. In Evangelii Gaudium konkretisierte der Papst: Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Eine kurze Bemerkung über die Zuwendung zu den Armen, von der wir ja fast täglich hören. Die Absicht des Papstes, Menschen an den Rändern ernst zu nehmen, bekundete er sichtbar, als er seinen ersten Ausflug aus dem Vatikan auf die Flüchtlingsinsel Lampedusa machte, damals, als das erste Schiff mit 300 Leuten untergegangen war. Als er beim Weltjugendtag in Rio de Janeiro einen ausgiebigen Exkurs zu den Elendsvierteln der Armen unternahm. Oder erinnern wir uns zurück, man ist ja schnell vergesslich für die Dinge, die erst gar nicht so lange zurückliegen. Am Anfang des Jahres hat er eine Reise nach Sri Lanka ausgerechnet, wo kaum Katholiken leben, aber eines der ärmsten Länder in dieser Region, und in die von den Stürmen verwüsteten Philippinen machte. Ein Papst im Regen, im gelben Plastikumhang, wie alle anderen dort Anwesenden, das war schon beeindruckend. Ein weiteres Anliegen, die Reform der Kurie. Wenn Papst Benedikt XVI. Am 28. Februar 2013 zurücktrat, waren dafür nicht nur seine gesundheitlichen Verhältnisse bestimmend, sondern auch die sichtbar gewordenen Missstände an der römischen Kurie, die einer kräftigen, ordnenden Hand bedurften. Zu Pater Spadaro sagte Franziskus, die römischen Dikasterien, die Kongregationen, Räte und anderen Ämter, stehen im Dienst des Papstes und der Bischöfe. Sie müssen den Ortskirchen helfen oder den Bischofskonferenzen. Es sind Einrichtungen des Dienstes. In Einzelfällen laufen sie Gefahr, Zensurstellen zu werden. Das werden die gerne gehört haben. Es ist eindrucksvoll, die Anzeigen, so sagte der Papst dem Pater Spadaro, es ist eindrucksvoll, die Anzeigen wegen Mangel an Rechtgläubigkeit zu sehen, die in Rom eingehen. Köln wird darunter gut vertreten gewesen sein. Ich meine, dass diese von den Bischofskonferenzen untersucht werden müssen, die ihrerseits Hilfe aus Rom bekommen können. Die Fälle werden besser an Ort und Stelle behandelt. Die römischen Dikasterien sind Vermittler, sie sind nicht autonom. Die Reform der Kurie in Rom war dann das erste größere Projekt, das Papst Franziskus alsbald anging. Entgegen allen im kirchlichen Gesetzbuch vorgegebenen kirchlichen Strukturen berief Franziskus eine Kommission von 8 Kardinälen, sämtlich von den Rändern der Weltkirche, außer dem einzigen Europäer, Kardinal Marx von München, denen er die Aufgabe stellte, eine grundlegende Reform der römischen Kurie zu erarbeiten. Die Kommission hat seitdem in aller Stille gearbeitet und dem Konsistorium der Kardinäle am 13. Februar 2015 berichtet. Veränderungen zeichnen sich insbesondere bei den nach dem Konzil ins Kraut geschossenen Räten ab, deren Zahl stark reduziert werden soll. Ein Opfer ist der Bischof Thebats von Elst, der sollte also Sekretär einer Kommission werden, aber die ist zum Aussterben verurteilt und wird mit einer anderen zusammengelegt. Jetzt nennt er sich also nur Delegat. Auch an der Kurie des Papstes hatte sich das seit langem bekannte Parkinsonsche Gesetz von der Vermehrungstendenz von Behörden bestätigt. mit dieser strukturellen Kurienreform soll ab 2016 gerechnet werden dürfen. So konnte man im Frühjahr in den Zeitungen lesen. Doch geht es Papst Franziskus wahrlich nicht nur um die Reform der äußeren Strukturen, sondern vor allem um die geistliche Ausstrahlung seiner obersten Behörden. Das wurde am 22. Dezember 2014 anlässlich des Weihnachtsempfangs des Papstes für die in Rom tätigen Kardinäle und ihre Mitarbeiter in der Kurie deutlich. Es handelt sich dabei normalerweise um eine alljährliche festliche Zusammenkunft, bei der der Papst für die ihm zu Ende gehenden Jahr geleistete Arbeit dankt und gute Wünsche zum Weihnachtsfest ausspricht. 2014 jedoch hielt der Papst den Kardinälen und Kurialen eine Bußpredigt, die es in sich hatte. Zwar bediente sich Papst Franziskus einer gepflegteren Sprache als die Medien und die Presse in ihrer Berichterstattung. Doch milderte das nicht seine Aussagen über die 15 Krankheiten der Kurie. Ich kann nachfolgend nur einige Auszüge daraus bringen, um zu zeigen, wie ernst es dem Papst damit war. Erstens die Krankheit, sich unsterblich, sich immun oder gar unentbehrlich zu fühlen. Drittens, es gibt auch die Krankheit der geistigen und geistlichen Versteinerung. Viertens die Krankheit der übertriebenen Planung und des Funktionalismus. Fünftens die Krankheit der schlechten Koordinierung. Sechstens, das ist schon unter den 10 Geboten der gefährlichste Punkt. Sechstens, es gibt auch die spirituelle Alzheimer-Krankheit, also das Vergessen der Heilsgeschichte, der persönlichen Geschichte mit dem Herrn der ersten Liebe. Es handelt sich um einen progressiven Verfall der spirituellen Fähigkeiten, das statt frommer Weihnachtsgrüße den Leuten um die Ohren gehauen. Siebtens, die Krankheit der Rivalität und der Ruhmsucht. Achtens, die Krankheit der existenziellen Schizophrenie. Es ist die Krankheit derer, die ein Doppelleben führen. Da kann man eine ganze Menge Dinge drunter subsumieren, von denen man in Köln, in Rom hörte. Neuntens, die Krankheit des Geredes, des Gemunkels, des Klatsches. Dreizehntens, die Krankheit des Anhäufens, wenn der Geistliche versucht, seine existenzielle Leere in seinem Herzen zu füllen, indem er materielle Güter anhäuft. Fünfzehntens und die letzte, die Krankheit des weltlichen Profits, des Exhibitionismus, wenn ein Apostel seinen Dienst in Macht verwandelt und seine Macht in Handelsware, um weltlichen Profit oder mehr Macht zu erhalten. So eine fromme Weihnachtsgrüße für die in Rom anwesenden Kardinäle und ihre Mitarbeiter. Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat darauf hingewiesen, dass es solche Fundamentalkritik an der römischen Kurie durch einen Papst bisher nur einmal gegeben hat, unter dem aus Utrecht, also aus dem damaligen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation stammenden Papst Hadrian VI. Am Beginn der Reformationszeit. Er ist, wenn man sich schon mal in Rom gewesen sind, in der deutschen Nationalkirche, in der Anima, links von dem Altar oben begraben. Dieser Papst ließ angesichts der Kritik der Reformatoren an Papst und Kurie vor dem Nürnberger Reichstag 1523 erklären, dass wir jede Anstrengung unternehmen werden, dass als erstes diese Kurie, von der das ganze Übel ausgegangen ist, reformiert wird. Wolf kommt für Hadrian VI. Zu dem Schluss, dieser in Utrecht geborene Papst blieb in Rom ein Außenseiter. Die Eminenzen bedauerten bald, dass sie in einem Moment der Schwäche und religiösen Anwandlung einen Reformer zum Papst gewählt hatten und torpedierten alle seine Bemühungen. Gebrochen starb Hadrian VI. Nach einem Pontifikat von gerade einmal 13 Monaten. Wir hoffen wohl alle, dass Papst Franziskus mehr Erfolg bei der Reform der Kirche und vor allen Dingen seiner Kurie hat. Es entlastet uns leider nicht, dass es die von ihm an der Kurie beklagten Krankheiten in jeder weltlichen Hierarchie bis heute gibt, in Behörden, in Kliniken, in Wirtschaftsunternehmen. Hier gilt wohl das Wort des Herrn an seine Apostel, bei euch aber soll es nicht so sein. Ein weiteres ganz wichtiges Anliegen, wo wir gespannt sein können, zu welchen Realisierungen es noch zu Lebzeiten dieses Papstes hoffentlich führt, ist die Dezentralisierung und die Stärkung der Ortskirchen. Und zwar vor allem durch die römische Bischofssynode. Bei seinen Plänen zur Reform der römischen Kurie leitet Papst Franziskus die Absicht, den römischen Zentralismus zugunsten der Ortskirchen und der Bischofskonferenzen zurückzuschrauben. Ganz deutlich sagt er das in Evangelii Gaudium. Das zweite Vatikanische Konzil, ich zitiere ihn, sagte das in ähnlicher Weise wie die alten Patriarchatskirchen, die Bischofskonferenzen vielfältige und fruchtbare Hilfe leisten können, um die kollegiale Gesinnung zwischen Papst und Bischöfen zu konkreter Verwirklichung zu führen. Aber dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt, denn es ist noch nicht deutlich genug eine Satzung der Bischofskonferenzen formuliert worden, die als Subjekte mit konkreten Kompetenzbereichen versteht, auch einschließlich einer gewissen authentischen Lehrautorität. Kardinal Müller kriegt graue Haare, wenn er das so liest. Eine übertriebene Zentralisierung, so sagt Papst Franziskus, kompliziert das Leben der Kirche und ihre missionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen. Durch diesen Text wird die Missbilligung des Papstes für eine nachkonziliare Entwicklung deutlich. Man hatte die vom Konzil gewollten Bischofskonferenzen zunächst mit eigenständigen Kompetenzen ausgestattet, zumal im Zusammenhang mit der damals anstehenden Liturgiereform. Man sah in Rom wohl ein, dass eine neue Gestaltung, vor allen Dingen eine in muttersprachliche Gestaltung des Taufritus für den deutschen Sprachraum anders aussehen müsse als in Kiswahili für Afrika. Und dass an der römischen Zentrale bei dafür keine hinreichende Kompetenz zu finden sei. Doch wurden die Kompetenzen der Bischofskonferenzen durch das neue kirchliche Gesetzbuch von 1983 und nachfolgende römische Entscheidungen bald wieder zurückgenommen. Als Beispiel dafür mag dienen, die deutschen und österreichischen Bischöfe mussten die Diözesananhänger für das neue Gotteslob einzeln in Rom zur Genehmigung vorlegen. Ich hatte das in Trier vorausgesetzt dem Bischof Ackermann gesagt, ich sage, war das ungehörig, das zu sagen? Nee, sagt, das ist leider wahr. Er muss sich vorstellen, da sitzt also ein junger Monsignore, vielleicht kann er Deutsch, demnächst ist das der Palat Kali hier, der bei uns am Dom war, in der Ritenkongregation. Er prüft nach, ob die Weihnachtslieder im Paderborner Anteil oder die Osterlieder im Kölner Anteil auch rechten katholischen Glaubens sind. Hinzu kommt, dass seit Papst Johannes Paul II. Fast nur noch, wenn vorhanden, Weihbischöfe zu Ordinarien befördert werden, was den Eindruck erweckte, dass es in der katholischen Kirche eigentlich nur einen wirklichen Bischof gibt, den von Rom. Die Ortsbischöfe erschienen als dessen Statthalter vor Ort. Schon vor der Beschneidung der Kompetenzen der Bischofskonferenzen ab 1983 waren die vom Konzil gewünschten Synoden des Papstes mit den Spitzenvertretern des Weltepiskopats als Ausdruck der Kollegialität des Papstes mit den Bischöfen und ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Weltkirche zurückgenommen worden. Im Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe war unter Nummer 5 festgelegt worden, aus verschiedenen Gegenden der Erde ausgewählte Bischöfe leisten dem obersten Hirten der Kirche in einem Rat, der die Bezeichnung Bischofssynode trägt, einen wirksamen Beistand in der von Papst bestimmten oder zu bestimmenden Art und Weise. Als Vertretung des gesamten katholischen Episkopats bringt diese Bischofssynode gleichzeitig zum Ausdruck, dass alle Bischöfe in der hierarchischen Gemeinschaft mit dem Papst an der Sorge für die ganze Kirche teilhaben. Soweit das Zweite Vatikanische Konzil. Doch schon vor der ersten Bischofssynode 1967 hat Paul VI. Am 8. Dezember 1966 einen Riegel vorgeschoben und eine Ordnung gegeben, die von den Absichten der Konzilsväter nicht viel übrig ließ. Der Papst beruft die Synode ein, er bestimmt die Thematik, er bestätigt die vom Weltepiskopat benennten Mitglieder und ernennt weitere. Der vom Papst ernannte Generalsekretär und seine Behörde in Rom erstellen in der Vorbereitungsphase als erste Arbeitsrichtlinie die sogenannten Lineamenta. Dann in einem zweiten Schritt das Instrumentum Laboris, also das Arbeitspapier. Bei den bisherigen 13 Synoden zwischen 1967 und 2012 kamen die Synodalen für 3 bis 4 Wochen in Rom zusammen, um ihre minutengenau festgelegten Ansprachen zu halten und, was wahrscheinlich noch anstrengender ist, sie anzuhören. Und gelegentlich in Circuli Minoris nach Sprachbooten darüber zu diskutieren. Diese Synoden fassten keine bindenden Beschlüsse. Der Generalsekretär gab als Ergebnis nach etwa einem Jahr einen umfangreichen Ergebnisband heraus, der oft gar nicht so, von schlechter Qualität war, in dem jedoch die Teilnehmer der Synode sich nicht unbedingt wiederfanden. Hinter vorgehaltener Hand kann man gelegentlich hören, dass diese Synoden sehr anstrengend und ergebnisarm waren. Papst Franziskus ist offenbar gewillt, dieser römischen Bischofssynode eine Stellung zu geben, die er das Konzil zugedacht hatte. Die Wahrnehmung nämlich der gemeinsamen Verantwortung von Papst und Weltepiskopat für die Verkündigung des Glaubens und die Seelsorge an den Menschen. Am 21. September 2013 versetzte er den bisherigen Generalsekretär der Synode, Nikola Eterovic, als Nuntius nach Berlin. Da tut er gute Arbeit. Wir haben in Köln uns überhaupt nicht über ihn zu beklagen. Und er berief Erzbischof Lorenzo Baldissieri in das Amt des Generalsekretärs, den er beim ersten Konsistorium 2014 in den Kardinalsrang erhob, was also für die Bischofssynode eine Aufwertung darstellt. Für die auf 2 Perioden, 2014 und 2015, aufgestellte Synode bestimmte Franziskus die Familie zum Thema und ließ die Bischofskonferenzen auffordern, im Dialog mit ihren Gläubigen, unvorstellbar, welche Akzeptanz die kirchliche Ehemoral, aber auch die Sexualmoral der Kirche bei den Gläubigen noch besitzt. Die mitversandten konkreten Fragen sollten innerhalb weniger Monate erstens mit den Gläubigen besprochen und dann das Ergebnis nach Rom mitgeteilt werden. Man hat sich hier in Köln beholfen, dass man also im Diözesanrat der Katholiken, ich glaube aber auch in den Dekanatsräten, das besprochen hat und Dinge zusammengetragen hat. Der damalige Erzbischof von Köln soll gesagt haben, das gehe die alle gar nichts anders wie Gegenstand der Glaubenskongregation und niemand anders. Aber wie gesagt, der Papst denkt da jetzt wohl anders drüber. Also er hat gewollt, dass die Bischöfe mit ihren Gläubigen darüber sprechen. Die Zeitläufe waren etwas kurz. So etwas kann man nicht weltweit in 6 Wochen getreulich machen. Wie wahrscheinlich auch vom Papst nicht anders erwartet, offenbarten die Rückmeldungen aus aller Welt die Kluft zwischen den kirchlichen Vorgaben in diesem Bereich Ehe und Sexualität und der Realität bei den Gläubigen. In Rom war man etwas unglücklich darüber, dass das Ergebnis der Umfrage mancherorts, zum Beispiel ausgerechnet im Erzbistum Köln, im Internet nachzulesen war. Doch nicht nur im morbiden nordatlantischen Raum klafften kirchliche Lehre und Praxis der Gläubigen auseinander. Durch Beziehungen zur Sophia-Universität in Tokio konnte ich auch den englisch abgefassten Bericht aus dem Erzbistum Tokio einsehen. Die japanischen Katholiken leben ganz überwiegend in Mischehen, nicht mit evangelischen Christen, sondern mit Shintoisten und Buddhisten. Die abendländische Vorstellung von einem gottgegebenen, aller menschlichen Gesetzgebung vorgelagerten Naturrecht ist in Japan unbekannt. Kirchliche Sexualmoral und Familienethik haben es in Tokio noch schwerer als bei uns. Beim ersten Teil der Synode vor einem Jahr kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen konservativen Vertretern, vor allem aus der Kurie, und von denen der, von der pastoralen Not geprägten Bischöfen aus aller Welt. Die Synodenthematik spitzte sich auf die Frage zu, können in Zweitehe lebende Katholiken unter gewissen Voraussetzungen zum Kommunionempfang zugelassen werden. Eine Mehrheit, aber keine Zweidrittelmehrheit der Synodenväter votierte für eine im Einzelfall verantwortbare Zulassung der Katholiken in Zweitehe zum Tisch des Herrn. Also vorgesehen ist, dass man das nicht einfach, nicht alle Leute wahllos also aufgefordert werden, an die Kommunionbank zu gehen, was sie ja hier im Dom ohnehin tun, sondern nach Gespräch mit einem Seelsorger. Also wenn ich in einer Familie die Kinder getauft habe und weiß, dass die beiden sonntags zur Kirche gehen, dann sage ich denen, sie dürfen also getrost auch zur Kommunion gehen, was der liebe Gott davon hält, würde ich ihnen selbst eines Tages sagen. Ich glaube, so etwas Ähnliches ist da auch in Rom angedacht, dass es dabei herauskommt. Eine Mehrheit, aber keine Zweidrittelmehrheit der Synodenväter votierte in diesem Sinne. Von einem Zeugen, der dabei war, weiß ich, dass die Minderheit der Gegner so relativ stark wurde, weil auch Synodenväter dagegen stimmten, denen die Vorlage nicht weit genug ging. Wir werden spannend abwarten können, was in den nächsten Wochen in Rom passiert, aber wir können davon ausgehen, dass da heftig die Fetzen fliegen. Meine knappen Ausführungen mögen deutlich machen, wie Papst Franziskus Stil und Arbeitsweise der römischen Bischofssynode verändert hat, an der übrigens neben den Bischöfen auch 20 Ehepaare als Auditores teilnahmen. Die Betroffenen also. Also sie können nicht mitstimmen und so, also so weit sind wir noch nicht. Aber sie werden Zeugen. Und vielleicht wird man den einen oder anderen auffordern, wie das auch schon auf dem Vatikanischen Konzil war, sich doch bitte zu der angestellten Frage mal zu äußern. Dieser Papst will ohne Zweifel, wie seine Vorgänger, den Glauben der Kirche unverkürzt verkündigen, aber auch den Problemen der Menschen in der Welt sich stellen. Er will seine Aufgabe nicht nur mit den Prälaten seiner römischen Zentrale angehen, sondern die Bischöfe der Welt und auch die Gläubigen einbeziehen. Man kann ihm nur den Beistand des Heiligen Geistes, Mut und Lebenskraft trotz seines hohen Alters wünschen. Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Enzyklika Laudato Si. Ich lese sie jetzt schon zum zweiten Mal. Es ist etwas schwierig, bei den systematischen Päpsten, die die Texte haben vorbereiten lassen von Großreitern, ist das also ganz sauber gegliedert, es kommen keine Wiederholungen, keine Überschneidungen vor. Hier, da schreibt man den Eindruck, da hat er hier mal eine Stunde dran gearbeitet und da mal eine Stunde dran gearbeitet. Man kann auch ziemlich genau unterscheiden, was er zweifellos selbst geschrieben hat, also was so seine Hauptanliegen sind und wo ihm sachkundige Leute einzelne Textabschnitte zugearbeitet haben. Ich habe von einem glaubwürdigen Zeugen gehört, zu diesen Zuarbeitern gehöre auch ein gewisser brasilianischer, ehemaliger Franziskaner Leonardo Boff. Ob er sich darüber nun mit seinem Vorgänger Papst Benedikt erfreulich unterhalten kann, das weiß ich nicht. Aber die Tendenz ist die, es geht ihm im Wesentlichen um den Umgang mit der, deshalb Laudato Si ist der Lobgesang des Heiligen Franziskus, auf die Schöpfung, auf die Sonne, das Wasser, das Feuer und so weiter, den richtigen Umgang mit der Natur, dass wir sie nicht zerstören. Denn er sagt, auch wenn wir liederlich mit der Natur umgehen, der Wasserverbrauch in Nordamerika und auch bei uns in Europa zum Beispiel, oder der Umgang mit gewissen Ressourcen, der macht auf die Dauer die Erde kaputt und unbewohnbar. Und die ersten Leidtragenden sind wieder nicht die Milliardäre in Amerika, in Kanada oder hier in Europa, sondern die ersten Leidtragenden sind wieder die Menschen, die am Rande stehen. Die müssen am meisten davon ausbaden. Und also auch von einer Umweltzerstörung sind die am meisten betroffen. Und vielleicht haben Sie auch mitbekommen, dass diese Enzyklika sehr unterschiedlich kritisiert wird. Beim zweiten Durchlesen wird mir bewusst, der Papst schreibt nicht, der liest, sieht die Welt und das Problem nicht durch die europäische Brille, nicht durch die mit den Beurteilungsmaßstäben europäischer Wirtschaftswissenschaftler und Sozialwissenschaftler, sondern er sieht sie als Bischof von Buenos Aires, dessen Diözese zu erheblichen Teilen von Slumsiedlungen, die er nicht nur beim Stippvisite besucht hat, sondern wo er zu einigen regelmäßig hingegangen ist und dort Seelsorge betrieben hat und wo er mitbekommen hat, wo das hinführt, wenn also ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung das zum Leben notwendig nicht hat und dann natürlich anfängt zu stehlen und einzubrechen und sich gegenseitig umzubringen und so weiter. Und er verurteilt das nicht deshalb, weil er das in Ordnung findet, dass das geschieht, sondern er verurteilt die Leute nicht, weil er sagt, weil er sieht, das ist ja nicht deren, machen die ja nicht aus Vergnügen oder aus liederlicher Verkommenheit, sondern weil sie Angst um ihr Überleben haben. Und wie gesagt, also wenn das mit dem Flüchtlingsstrom aus Afrika nicht aufhört, wenn wir also hier von weiteren Millionen überschwemmt werden, dann könnte uns Ähnliches wie in Buenos Aires dann vielleicht auch eines Tages hier in einigen europäischen Großstädten blühen. Also es geht ihm im Wesentlichen um eine gerechtere Verteilung der Mittel dieser Erde und er ist alles andere als ein kommunistischer Ideologe, aber der Marktkapitalismus hat in seinen Augen versagt. Und wir müssen ihm insofern recht geben, es ist ja nicht nur global so, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, sondern wir kriegen ja regelmäßig in den Zeitungen zu lesen, dass auch in unseren europäischen Ländern die Zahl der Kinder, die nicht ausreichend ernährt sind, die keine ausreichenden Bildungschancen haben und so weiter, dass das selbst in unserem angeblich so reichen Deutschland erschreckende Dimensionen annimmt. Also dieses Anliegen, sich den Menschen am Rande zuzuwenden und ihnen eine menschenwürdige Existenz zu ermöglichen und das jetzt nicht auch noch durch eine Zerstörung der Umwelt weiter zu belasten, das ist das wesentliche Anliegen dieser Enzyklika. Aber da müsste ich einen eigenen Abend zu haben, würde da auch nur einige Ausschnitte bringen können. Das will ich Ihnen aber heute Abend nicht mehr zumuten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.